SWR 2 Lesenswert Magazin.
Frau Krien, es handelt sich um einen Text, der zunächst einmal mit einem Paar beginnt. Das sind Paula und Ludger. Paula arbeitet in einer Buchhandlung. Er ist aufstrebender Architekt. Was verbindet die beiden denn, beziehungsweise was trennt sie?
Also es verbindet sie der Wunsch nach Familie, nach Partnerschaft. Und es trennt sie, dass sie sich gegenseitig nicht wirklich wahrnehmen. Also sie verlieben sich beide in ein Bild. Und dieses Bild hat mit der Realität relativ wenig zu tun.
Sie ziehen ja dann auch in eine gemeinsame Wohnung, so ein, könnte man sagen, kalt, schickes Loft. Sie haben gemeinsame Pläne. Das Problem beginnt ja damit, dass er dann irgendwann seltsame Weltverbesserungsideen pflegt. Was treibt den Kerl eigentlich um?
Naja, ob die so seltsam sind, also er ist schon irgendwie ein Ideologe, er ist, man könnte fast sagen, so ein Ökofaschist.
Also doch seltsam.
Naja, die Sache an sich ist ja erstmal gut. Also er versucht so zu leben, dass sein ökologischer Fußabdruck auf dieser Welt so klein wie möglich bleibt. Nicht Auto zu fahren, einfach sehr sparsam zu sein. Er spendet relativ viel Geld an Menschenrechtsverbände und so weiter. Er macht gute Dinge. Er macht gute Dinge, aber er macht das mit einem derart hohen moralischen Anspruch auch an andere Menschen, dass er permanent auch seine Frau damit erzieht. Er traktiert sie ziemlich damit und eigentlich ist alles, was er tut, total sinnvoll und sie schließt sich dem aber nicht an, einfach aus Protest, weil sie nicht erzogen werden möchte.
Ich glaube, die Form ist natürlich auch die Frage, wenn das Gute umschlägt in so eine Gesinnungsdiktatur und die kann ja auch in einer Familie stattfinden, dann wird es schwierig und das kulminiert dann irgendwann auch. Die beiden bekommen zwei Kinder und eines, Johanna, die Jüngste, stirbt zeitlich relativ nah an einer Impfung und jetzt gibt es richtig Stress, das kann man sich vorstellen, aber der Stress ist nicht vor allem Trauer, sondern Ludger wirft ihr im Grunde genommen vor, das Kind überhaupt geimpft zu haben. Wie kommt er überhaupt dazu?
Er hat sich tatsächlich einfach mit dem Thema beschäftigt, aber hat in dem Moment, als die Impfung ansteht, sich erst im letzten Moment in diese ganze Sache eingeklinkt. Diese ganze, sagen wir mal, medizinische Versorgung des Kindes hat ihn bisher wenig interessiert. Und er hat sich belesen, er ist, man könnte sagen, ein Impfgegner. Er ist also nicht dafür, dass Paula das macht, aber Paula geht trotzdem zum Arzt, weil sie hat bisher das auch immer alles allein getan. Er hat sich, wie gesagt, wenig interessiert. Und als dann wirklich etwas passiert, wirft er ihr das vor. Er wirft ihr vor, dass sie den Tod dieses Kindes verschuldet hat.
Die Liebe schlägt dann wirklich in Hass um und die beiden trennen sich. Warum finden sie nicht trotzdem auf einer höheren Ebene zusammen? Also Trauer kann ja auch dazu führen, dass man dann einen gemeinsamen Weg geht, der dann viel enger vonstatten geht.
Ja, da fehlt den beiden eben wirklich die innere Verbindung. Es war von Anfang an etwas nicht da in der Beziehung. Und solange keine Krise auftrat, keine ernsthafte Krise, führte das nicht zum Bruch, diese fehlende Verbindung. Aber in dem Moment, wo sozusagen der Ernstfall eintritt, endet in dem Fall auch die Ehe.
Einen ganz anderen Ernstfall wird uns jetzt präsentiert im zweiten Kapitel des Romans. 5 Teile hat der Roman insgesamt. Nach Paula lernen wir Judith kennen, die ein ganz anderes Liebesleben pflegt. Wie lernt die denn ihre Männer kennen?
Judith lernt die Männer hauptsächlich auf Partnerschaftsportalen kennen. Sie ist eine relativ erfolgreiche, sehr eingespannte Ärztin, hat noch ein Pferd zu versorgen, hat ein eigenes Pferd und reitet leidenschaftlich gern, hat einfach wenig Zeit, im analogen Leben Menschen kennenzulernen. Also treibt sie sich auf diesen Partnerschaftsplattformen herum und ja, macht ihre Kontakte.
Und wie sieht nun ihr Ernstfall der Liebe aus?
Es ist schwer zu sagen, es passieren diverse Dinge. Also sie sucht einerseits nach einer erfüllten Partnerschaft, andererseits hält sie es einfach auch gar nicht aus. Wenn ein Mann ihr zu nahe kommt, dann flieht sie wieder aus der Beziehung und es gibt dann tatsächlich einen Mann, den sie kennenlernt, den sie lieben kann. Und dann passiert etwas, das möchte ich aber gar nicht erzählen.
Nein, das muss ich auch nicht erzählen. Das Interessante ist nur, dass der Ernstfall sozusagen das ist, wonach sich andere Frauen und Männer auch sehen, nämlich Ernsthaftigkeit im Grunde genommen. Und nicht eine lockere Abendunterhaltung mit Erotik im Nachspann. Und das ist ein Spiegel zu dem, was die anderen Frauen und Männer in diesem Roman erleben. Sie ist sozusagen das Antimodell, allerdings ist sie auch ein sehr modernes Modell. Ist das das Problem von Männern und Frauen, dass wenn sie sich auf diese Unverbindlichkeit einlassen, dass sie dann Probleme mit der Ernsthaftigkeit der Liebe haben?
Ja, ich denke schon. Also wenn man die Liebe reduziert, so wie Judith es tut, auf kulturelle Aktivitäten und Sexualität, dann fehlt natürlich etwas ganz Entscheidendes.
Wie sind denn die verschiedenen Frauenperspektiven, die Sie erzählen, miteinander verbunden in Ihrem Roman?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt diese beiden Freundinnen, Paula und Judith, die sind eben ja durch eine lebenslange Freundschaft verbunden. Paula ist Buchhändlerin, alle Frauen sind in dieser Buchhandlung Kundinnen. Judith ist Ärztin, alle Frauen sind Patientinnen bei ihr. Die letzten beiden Figuren, Jorinde und Malika, sind Schwestern. Und Brida in der Mitte, die Schriftstellerin, ist sowohl befreundet mit Judith, als auch alle anderen lesen ihre Bücher. Und insofern gibt es ja Verknüpfungen zwischen allen, manchmal lose, manchmal enger.
Für mich ist das zentrale Drama dieses Romans die Ehe zwischen Götz und Brida. Sie haben es gerade eben gesagt, Brida ist Schriftstellerin. Warum scheitert die Ehe von Götz und Brida?
Die Ehe scheitert an Ansprüchen. Brida möchte Kinder, sie möchte aber auch schreiben. Und sie wünscht sich an einem bestimmten Punkt, dass Götz mindestens die Hälfte des Haushalts und der Kinder mit übernimmt, sodass sie einfach Zeit gewinnt, um ihre Arbeit zu tun. Auf der anderen Seite verdient sie kein Geld damit, in dem Moment, wo sie das fordert. Er verdient das Geld, er sagt, du willst zu viel, im Moment muss ich einfach arbeiten und du musst jetzt mal für die Kinder da sein, deine Zeit kommt noch, du kannst dich später wieder um das Schreiben kümmern. Damit gibt sie sich nicht zufrieden. Sie will alles auf einmal, er aber auch. Und sie finden einfach keinen wirklich guten Kompromiss. Und sie ist diejenige, die aus dieser Ehe dann ausschert.
Ja, sie verheddern sich im Alltag und das liegt aber auch ein bisschen an Götz, der sich nie so richtig entscheiden kann. So wie er in die Beziehung hineingegangen ist, so scheint er auch wieder hinauszugehen. Sie trennen sich, aber er bleibt dann an ihr irgendwie noch kleben. Er gibt die Beziehung zu seiner Ex-Frau irgendwie nicht so richtig auf. Was ist das für ein Typ Mann?
Ja, er liebt sie. Er gibt sie deswegen nicht auf, weil er eigentlich doch daran glaubt, dass sie die richtige Frau ist. Vor allem ist sie die Mutter seiner Kinder. Er ist ein einerseits moderner Mann, andererseits hat er auch traditionelle Vorstellungen. Zum Beispiel glaubt er eben, dass es besser ist, wenn sie mit den Kindern die ersten Jahre verbringt und die Kinder nicht in eine Tageseinrichtung gehen. Und da kollidieren eben auch bestimmte Rollenvorstellungen, wie sie es, glaube ich, in ganz vielen Partnerschaften heute tun, weil alles neu ausgehandelt werden muss.
Und wir haben jetzt folgende Szene. Wie gesagt, Götz und Brida fahren in den Urlaub, aber die neue Geliebte ist schon mit dabei. Und an genau der Stelle sind wir jetzt im Roman mittendrin und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dieser Szene. Bitte sehr, Frau Krieden.
Ja, also ich lese eine Szene aus dem Urlaub und Götz hat eben, wie gesagt, schon eine neue Freundin, die heißt Svenja. Und trotzdem sind sie alle gemeinsam eben in diesen Urlaub gefahren. Svenja springt kopfüber vom Steg in den See. Sie trägt einen sportlichen schwarzen Badeanzug und eine pinkfarbene Badekappe. Sie taucht wieder auf, dreht sich um, winkt, dann krault sie mit ruhigen, korrekten Bewegungen davon. Die Kinder versuchen, nebeneinander auf ihrer Luftmatratze aufzustehen und ebenfalls zu springen. Sie schreien und lachen, lassen sich rücklings ins Wasser fallen, klettern wieder zurück auf die schaukelnde Insel und rufen, guck mal, Mama, bevor sie erneut in den See plumpsen. Hermine will, dass Götz zu ihnen kommt. Mit jedem Lebensjahr hängt sie mehr an ihm. Schon immer war ihr Verhältnis zu ihrem Vater inniger gewesen als zu Brida. Hermine war gerade 2 Jahre alt geworden, als Undine geboren wurde und ihre Schwester entthronte. Von da an war es Götz gewesen, der sie nachts beruhigte, morgens zur Tagesmutter brachte und nach dem Abendessen mit ihr zum Spielplatz ging, wo sie rutschte und schaukelte, bis sie müde wurde und Götz sie auf dem Arm nach Hause trug. Götz lässt sich nicht lange bitten. Er rennt ins Wasser und ist mit wenigen Schwimmzügen bei den Mädchen. Sie quieken und spielen, dass er ein Hai ist. Brida schaut ihnen zu und wünscht sich, dass die kraulende Frau nicht zurückkehrt. Wie die drei im Wasser toben, wie sie lachen und ganz im Augenblick sind, hat nichts mehr mit ihr zu tun. Sie ist kein Teil mehr davon. Die Mädchen und Götz sind eine Familie, sie und die Mädchen sind eine andere. Wenn Hermine und Undine erwachsen sind, werden sie vermutlich vergessen haben, dass Götz sie mit lautem Gebrüll an den dünnen Beinen von der Luftmatratze gezogen hat, dass er mit ihnen geschwommen und getaucht ist, während Brida am Rand des Stegs stand, gegen die aufsteigenden Tränen kämpfte und winkte. Vielleicht werden Sie in Ihrer Erinnerung Svenja dort stehen sehen. Vielleicht wird aus jener Zeit, in der Sie eine Familie waren, nicht ein einziges Bild bleiben. Der Boden unter ihr schwankt. Kinder kommen über den Steg gerannt und versetzen ihnen Schwingungen, bevor sie ebenfalls springen und Brida vor dem spritzenden Wasser zurückweicht. Weit draußen auf dem See taucht alle paar Sekunden die pinkfarbene Badekappe von Svenja auf. Sie hat die Richtung gewechselt. Geschmeidig und schnell nähert sie sich wieder dem Ufer. Wenn sie Götz und die Mädchen sieht, wird sie mit ihnen herumtollen, wird den Kindern Kunststücke zeigen und Bewunderung ernten. Und bald wird sie ein Kind von Götz austragen. Brida steht schon zu lang in der prallen Sonne. Ihre Schultern brennen. Sie will mit Götz und den Mädchen zum Gutshaus laufen, von der Terrasse aus über den See blicken und ein Eis essen. Wie alle anderen Familien möchte sie mit ihren Kindern und ihrem Mann unter einem Sonnenschirm sitzen, träge und hitzeschwer und voller Gewissheit darüber, wo sie hingehört. Und gegen Abend, wenn die Mädchen auf die einzige größere Erhebung in der Umgebung laufen, wie sie es fast jeden Abend tun, um den Sonnenuntergang zu fotografieren und sich wieder und wieder den Wiesenhang hinabrollen zu lassen, wird sie mit Götz den Schlangenweg durch die Brachlandschaft entlanglaufen, bis zu dem Hochsitz. Und die tief stehende Sonne wird den Schatten des Jägerstandes lang über die Wiese werfen. Vögel werden aufsteigen, um die im letzten Licht tanzenden Insekten zu fangen, und Götz wird sich von hinten an sie drücken. »Sag mir, was du willst«, wird sie flüstern, und er wird es so deutlich sagen, wie er es immer tut. Nichts ist unerotischer als ein Mann, der keine Forderungen stellt. Und das, was er will, wird sie ihm geben. Nicht nur, weil er es verlangt, sondern weil es ihr selbst Lust bereitet. Und auf dem Rückweg wird er ihre Hand halten und sie erst loslassen, wenn sie vor ihrem Ferienhaus stehen und Brida den Schlüssel aus ihrer Tasche zieht und aufschließt. Gemeinsam werden sie hineingehen, den Wein aus dem Kühlschrank nehmen, auf die Terrasse hinaustreten und auf die Kinder warten. »Mama, guck mal, was ich kann!« Undine steht auf Götz Schultern und springt nach vorne ab. Dann schwimmt sie ein paar Züge, erklimmt die Stufen der Leiter, die zum Steg hochführt, und steht tropfnass vor ihr. »Svenja kann ein Salto«, ruft sie begeistert. »Wusstest du das?« Svenjas pink bedeckter Kopf taucht ebenfalls am Steg auf. Sie klettert rasch die Leiter empor. Götz folgt ihr. »Wenn es dir recht ist«, sagt er, »machen Svenja und ich noch einen Ausflug mit den Kindern. Dann kannst du bis zum Abend in Ruhe schreiben.« In Ruhe schreiben. Jahrelang hat sie sich nichts anderes gewünscht. Jetzt, wo sie die Kinder nur noch zur Hälfte hat, nur noch die Hälfte ihrer Kinderlebenszeit mitbekommt, die Hälfte ihrer Freuden, die Hälfte ihrer Sorgen, da kommen keine Worte mehr. Jetzt, wo das Wechselmodell, das gerechteste Kinderaufteilungsmodell, das Juristen sich erdacht haben, ihr die Freiheit verschafft, ungestört zu arbeiten, da versiegt die Quelle. Wie sie es hasst, dieses Modell, das den Kindern ihre Verankerung nimmt, dass sie von einer Vaterwoche in die Mutterwoche, von einer Vaterwohnung in die Mutterwohnung treibt, damit alles gerecht zugeht. Aber auch Brida wollte nicht verzichten. Und selbst jetzt im Urlaub geht es gerecht zu. Die eine Hälfte des Tages verbringt Götz mit Svenja und den Kindern, die andere Hälfte übernimmt Brida. Und wenn sie sich zufällig alle entschieden haben, den Tag am See zu verbringen, dann sehen sie aus wie eine große, glückliche Familie. Noch immer liegt der Steg in der prallen Sonne. Obwohl es keine reale Gefahr gibt, fühlt sie sich der Welt schutzlos ausgeliefert. Im Ernstfall ist sie allein. Ihr Gesicht brennt, in ihrem Kopf jagt ein Gedanke den nächsten. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist keine Romantik. Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn.
Daniela Krien liest aus Die Liebe im Ernstfall. In in dieser Passage, Frau Krien, hören wir natürlich einen der zentralen Sätze dieses Romans. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Was ist denn gewonnen, wenn man die Liebe vom Ernstfall, vom Scheitern her betrachtet?
Ich denke, erst dann weiß man, dass etwas Liebe ist. Solange der Ernstfall nicht eingetreten ist, kann man das, glaube ich, einfach nicht gut beurteilen. Dann kann das eine funktionierende Beziehung sein und auch eine Verliebtheit. Aber ob es wirklich eine stabile Liebe ist, weiß man erst, wenn irgendetwas passiert. Das kann auch etwas Positives sein, wo sich ein Paar zu bewähren hat.
Breda ist ja Schriftstellerin, das haben wir bereits gesagt. Und von ihr kommt der Gedanke, alles, was sie früher über die Liebe geschrieben hat, ist Unsinn. Was hat sie denn sozusagen, das erfahren wir ja nicht, aber was hat sie denn über die Liebe geschrieben?
Ja, sehr romantische Dinge eben. Ne? Sie ist sehr vom Gefühl ausgegangen, von der Leidenschaft. Und glaube ich, wie die meisten jungen Menschen hat sie eben einst Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man, glaube ich, auch so machen, wenn man jung ist.
Wenn man alt ist, nicht mehr?
Ich glaube, man muss ein bisschen klüger werden, wenn man älter wird.
Wirklich?
Ja.
Keine Dummheiten mehr?
Ja, vielleicht hin und wieder, aber nicht so durchgehend.
Okay. Breda wird ja über all das, was sie da erlebt hat, ein Buch schreiben. Sie wird ihre eigene Liebe auch ganz anders einordnen im Rückblick. Ist das auch für eine Autorin ein Art therapeutischer Ansatz, das zu bearbeiten, oder ist das zu kurz gedacht?
Also das war es jetzt für mich nicht.
Ja, das ist gut, dass Sie das auf sich bezogen haben, weil ich meinte das ja auf die Figur.
Achso, Sie meinen das tatsächlich für die Figur.
Ja, ich war
also
noch...
Also in dem Falle der Figur ist es tatsächlich so, dass sie da etwas verarbeitet und auch mit abschließt. Sie schließt die Beziehung mit Götz erst dann ab, als dieser Urlaub gnadenlos schief geht und sie nach Hause fährt und beginnt, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und dann beginnt eigentlich für sie erst ein neuer Lebensabschnitt.
Sie haben ja natürlich jetzt gerade auch eine Steilvorlage geboten. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass diese Geschichte die intensivste ist. Hier erleben wir eine Autorin. Ist es auch dann tatsächlich so für Sie als Autorin so gewesen, dass Ihnen Breda am nächsten ist?
Für mich war immer die Figur mir am nächsten, die ich gerade geschrieben habe. Aber jetzt, also im Rückblick sozusagen mit dem fertigen Buch, ist es schon so, dass die Schriftstellerin einfach, weil sie in der gleichen Problematik steckt wie ich, mir natürlich sehr nah ist. Also diesen Spagat zu schaffen zwischen Kindern und Schreiben, zwischen den banalen Haushaltstätigkeiten und einem kreativen Prozess, das ist einfach schwer. Und,
da haben Sie das, eigene Erfahrungen.
Da habe ich natürlich eigene Erfahrungen.
Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Also in welcher Weise setzen Sie diese Erfahrungen dann tatsächlich auch in Literatur um?
Also ich setze nichts um, was ich konkret selbst erlebt habe. Insofern, da halte ich mich sehr fern davon, von wirklich autobiografischem Schreiben. Das interessiert mich auch nicht. Aber natürlich fließen da bestimmte Haltungen, bestimmte Geisteshaltungen oder meine Gedanken auch in die Gedanken der Figuren mit ein.
Wir müssen, glaube ich, über die Männer reden. Weil die Männer kommen relativ schlecht weg. Es ist schon so angelegt, dass die Frauenfiguren, die stehen nicht nur als Kapitelüberschriften da, sondern es ist jeweils aus einem Art Schutzraum einer weiblichen Erzählung vorgetragen. Und die Männer sind in gewisser Weise Problemfälle. Also nicht nur, dass sie politisieren und mit ihren Weltanschauungen die Frauen quälen. Manchmal sind sie auch überhaupt nicht in der Lage, ihren Alltag zu organisieren, wie Torben, auf den wir jetzt gar nicht weiter eingehen, weil der sich so trottelig benimmt. Aber die Männer sind so ein bisschen, sagen wir mal, die spielen in diesem literarischen Konzept, wenn man es mal so formuliert, eigentlich eine eher abseitige Rolle. Oder wie sehen Sie das als Autorin?
Das sehe ich ganz anders.
Erklären Sie mich auf.
Also es gibt sehr unterschiedliche Männerfiguren. Es gibt tatsächlich den totalen Versager, der nur den Narzissten, der nur sich selbst im Blick hat. Und es gibt Männerfiguren, wie zum Beispiel Paula, lernt zum Schluss Wenzel kennen und beginnt eine neue Liebe. Und das ist für mich eine ziemlich ideale Männerfigur. Und auch Götz als guter und stabiler Familienvater hat für mich jetzt nichts Negatives. Also insgesamt gesehen...
Nein, die Männer sind schon Fremdgeher, sie sind Besserwisser, sie sind Choleriker. Also sie haben schon ziemlich viele Eigenschaften und
ja,
es gibt sicherlich auch ganz
Frauen,
nette...
Die Frauen sind ja auch nicht durchweg nur positiv.
Das
die sind
haben
eben
so gemacht.
Ich habe eher das Gefühl, sie sind alle sehr menschlich. Sie sind einfach so, wie die Menschen sind, mit denen wir tagtäglich alle zu tun haben. Ich hoffe, dass die Männer nicht nur schlecht wegkommen in dem Buch, denn so habe ich es nicht geschrieben und auch nicht gemeint.
Jetzt müssen wir noch über einen Mann reden, dem mir aufgefallen ist. Der kommt im letzten Drittel, wird der stark, denn sie verbinden die emotionalen Dissonanzen auch mit politischen Brüchen und Umbrüchen. Und da gibt es den Vater von Jorinde und diese Figur, die driftet sozusagen nach einiger Zeit auch ab. Was ist mit dem geschehen?
Ja, das ist der Vater von Malika und Jorinde, das ist ein Orchestermusiker. Die kommen alle aus der DDR, meine Figuren. Nicht alle, es gibt auch, aber die Frauen, die fünf Frauen sind alle irgendwie im Osten geboren, ostsozialisiert und diese Vaterfigur Helmut tut das eben auch. Und der Helmut ist jetzt einer, der sich sehr von einer relativ linken Richtung in eine sehr, sehr konservative Richtung entwickelt hat.
Ja, ist fast ein Rechtspopulist, könnte man meinen.
Nein, ein Rechtspopulist ist er nicht. Er ist ja ein Orchestermusiker, er ist sowieso nicht politisch tätig, aber er hat zumindest, er ist eigentlich ein Fragender. Er stellt sehr provozierende Thesen in den Raum, sehr diskussionsfreudig, aber er ist für mich kein Rechtspopulist.
In dem sagen wir so, er kündigt doch auch an, sich politisch zu engagieren, nachdem er dann in Rente gegangen ist. Und er ist jemand, genau, der dann irgendwie sagt, wenn da ein Araber auf der Straße läuft, dann wechsle ich die Seite. Also kommen
Ressentiments. Er sagt zu seiner Enkelin, dass sie, ein junges Mädchen, dass sie besser aufpassen soll, wenn eine Gruppe arabischer Männer auf sie zukommt, soll sie besser die Straßenseite wechseln. Darüber entspinnt sich dann ein Streit mit der Mutter dieses Mädchens, die sagt zu ihrem Vater, spinnst du? Warum schürst du hier solche Vorurteile? Und das sind Diskussionen, die einfach stattfinden. Das ist einfach, Helmut ist kein Nazi, er ist vielleicht jemand, der Vorurteile hat und der unkluge Dinge sagt. Deswegen finde ich noch keine wirklich problematische Figur. Und das ist etwas, was man, wenn man sich mit vielerlei Menschen unterhält und nicht nur mit denjenigen aus dem eigenen Milieu, dann trifft man diese Leute allerorts, die so denken.
Ganz bestimmt. Es gibt so eine Stelle, da bin ich so drüber gestolpert, weil ich natürlich da mich angesprochen gefühlt habe als Vertreter der Medien. Er zieht dann auch her, es gibt da so eine Formulierung, als die Medien über den Osten hergezogen sind. Und da habe ich mich gefragt, ist das Rollenprosa, ist das im Grunde genommen aus der Person heraus erzählt oder ist das etwas, was die Autorin Daniela Krien mir mitteilt?
Das ist nicht meine Perspektive. Also meine persönliche politische Perspektive, die kommt in diesem Buch wirklich nicht zum Tragen. Also ich habe hier einen rein ästhetischen Standpunkt. Das sagt die Figur und das sagt die Figur aus einer Erfahrung heraus, die zum Beispiel daher kommt, dass bestimmte Medien wie zum Beispiel der Stern oder der Spiegel oder auch die Zeit solche Betitelungen für den Osten gefunden haben wie Dunkeldeutschland oder Sachsen in Frakturschrift auf dem Spiegeltitel oder der Stern, der Schandfleck Deutschlands. Und das sind Dinge, die hat die Figur wahrgenommen und aufgenommen und sagt dann an einer Stelle einfach mal pauschal die Medien. Das ist sicherlich eine unzulässige Verallgemeinerung, aber es ist die Figur, die sagt, das bin nicht ich. Und man kann sich darüber ja nun wirklich streiten, ob es besonders sinnvoll ist, so einen Titel aufzumachen.
Also darüber kann man sich im Grunde genommen gar nicht streiten, weil das ist eine Pauschalisierung, die überhaupt nicht zutrifft. Frau Krien, die Stärke dieses Buchs ist es, wie ich finde, dass Sie diese sehr unterschiedlichen Frauenfiguren in, wie ich das vorhin formuliert habe, in so einem Schutzraum wirklich aufblühen lassen. Und es sind Geschichten, die im Hier und Jetzt stattfinden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ein Roman, den ich empfehlen kann, zu lesen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.